Welches Gottesbild habe ich? Wie denke ich über ihn? Und das prägt ganz stark die Art und Weise, wie ich als Christ lebe. Wir lesen heute Abend zuerst Psalm 139. Vers 1, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Das bedeutet doch eindeutig, dass Gott jeden von uns ganz genau kennt. Der Allwissende weiß alles völlig von uns. Er weiß jetzt ganz genau, was ich gerade denke, was jetzt gerade meinem Herzen vorgeht. Er kennt meinen Charakter, er kennt mein Wesen. Er weiß, was ich spreche, was ich tue. Er weiß im Voraus schon, was ich morgen machen werde. Er kennt mich ganz persönlich, in- und auswendig. Er weiß genau, wie oft ich heute aufgestanden bin und mich wieder hingesetzt habe. Er kennt meine Wünsche, er kennt meine Ziele. Er weiß alles von mir. Und jetzt kommt die Frage, wie gut kennen wir Gott? Wie gut kennen wir ihn, unseren Retter? Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben, wenn wir ihn kennen. Johannes 17, Vers 3. Ne? Was heißt es denn? Wenn Gott in seiner Gnade mir das Herz öffnet, die Augen öffnet, das heißt, wenn er Licht in mein Leben hineinbringt, dann erst kann ich erkennen, dass es einen heiligen und gerechten Gott gibt, der den Sünder richten muss. Damit beginnst du, oder? Ich erkenne, vor diesem heiligen Gott kann ich nicht bestehen. Aber ich kann auch erkennen, dass dieser heilige, gerechte Gott auch ein liebender Gott ist, der nicht den Tod des Sünders will, sondern er will den Menschen retten. Wenn ich das erkenne und jetzt umkehre zu ihm, habe ich ewiges Leben. Wenn jemand nicht erkennt, dass ich vor diesem heiligen Gott nicht bestehen kann, der wird sich niemals bekehren. Also ist doch wichtig, dass ich Gott kennenlerne. Und wenn ich jetzt wiedergeboren bin, ist die Frage, ja, wie groß ist denn meine Sehnsucht, jetzt ihn noch besser kennenzulernen? Ich habe 36 Jahre mir nicht einmal Gedanken über Gott gemacht. Den gab es ja gar nicht für mich. Und jetzt habe ich einen Retter kennengelernt, den Heiland kennengelernt, und ich habe verstanden, es gibt einen lebendigen Gott. Und jetzt sind 36 Jahre vergangen. Habe ich ihn jetzt noch besser kennengelernt? Das ist die Frage, ne? Ist die Erkenntnis gewachsen über Gott? Aber genau das ist das Ziel, das Gott ausspricht. Wir lesen einmal 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. 2. Petrus 3, Vers 18. Ich habe gestern schon mal den Vers zitiert. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und das ist ein Wachstumsprozess. Hier steht, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ich bin durch die Gnade gerettet. Und jetzt soll ich wachsen, darin in der Abhängigkeit Gottes zu leben. Und ich soll wachsen darin, ihn mehr und mehr zu erkennen. Wachstum in der Erkenntnis Gottes. Und deshalb habe ich gestern Abend die Frage gestellt, wie groß ist denn meine Sehnsucht, mein Verlangen, ihn besser kennenzulernen? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber ihn zu erkennen bedeutet doch, dass ich durch das Lesen des Wortes Gottes sehe, wie hat denn er gelebt? Wie ist er denn? Wie hat er denn reagiert in der Situation, in der Situation? Das ist die Frage, habe ich da diesen Wunsch, dadurch verändert zu werden? Hosea, Kapitel 6, Vers 3. Hosea 6, Vers 3. So lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Hier werden wir konkret aufgefordert, lasst uns erkennen. Ja, lasst uns eifrig danach trachten, danach streben, nach dem Erkennen des Herrn, ihn besser kennenzulernen. Wir wissen alle, Gott ist Geist. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber er hat sich geoffenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Er hat sich geoffenbart in seinem Wort. Und er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir durch das Lesen des Wortes Gottes Jesus Christus besser kennenlernen und damit den Vater kennenlernen. Und jetzt lasst uns eifrig danach trachten, ihn besser kennenzulernen. Aber jetzt gibt es noch etwas, das ganz wichtig ist. Beten wir dafür? Das Gebet ist von ganz entscheidender Bedeutung. Kolosser, Kapitel 1. Und das Gleiche finden wir auch dann im Epheserbrief. Ich lese die Stelle aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Wir hören nicht auf, dafür zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistigen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Hier kommt es schon wieder. Paulus bittet darum, er betet dafür, dass die Geschwister dort in Kolossea unter anderem wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und jetzt könnten wir mal wieder drüber nachdenken, wie oft bete ich denn so ein Gebet? Zuerst einmal für mich persönlich. Bete ich da das? Herr, lass mich in der Erkenntnis wachsen, was dein Wille für mein Leben ist. Dass daraus Frucht entsteht. Und bitte ich auch darum, Herr, lass mich wachsen in der Erkenntnis deiner selbst, dass ich dich immer mehr und immer besser kennenlerne. Und beten wir dafür, dass alle Geschwister dieser Gemeinde wachsen in der Erkenntnis Gottes. Damit wir alle ein besseres Verständnis bekommen, wie Gott ist. Wir können alle formulieren, Gott ist Liebe. Das ist nicht der liebe Gott. Das stimmt einfach nicht. Es ist ein liebender Gott. Er ist Liebe. Was verstehen wir darunter? Wäre mal interessant, diese Frage gemeinsam zu besprechen. Was bedeutet das eigentlich? Je mehr wir das Wesen Gottes erkennen, umso mehr werden wir verändert. Es kann gar nicht anders sein. Und je mehr wir ihn kennenlernen, je besser wir ihn kennenlernen, umso mehr werden wir ihn lieben. Und je mehr wir ihn lieben, umso mehr werden wir den Wunsch, den Herzenswunsch haben, ihm zu dienen, ihm gehorsam zu sein. Und automatisch folgt daraus, dass wir ihn anbeten. Ich nehme ein Beispiel einfach aus. Wir wissen alle, wir können es alle formulieren, Gott ist allmächtig. Ja, was hat denn das für eine Auswirkung? Ja, hat das überhaupt eine Auswirkung, wenn ich sage, Gott ist allmächtig? Was habe ich denn davon, wenn ich weiß, Gott ist allmächtig? Habe ich mir schon mal Gedanken gemacht? Gott spricht. Und ein unfassbar großes Universum war da, von jetzt auf nachher. Gott ist allmächtig, oder? Gott spricht und das Meer teilt sich bei den Israeliten damals. Dieser allmächtige Gott lässt die Sonne stillstehen. Fast den ganzen Tag. Der lässt die Sonnenuhr zurückgehen bei Hiskia. Ja und jetzt? Hat das eine Auswirkung auf mein Leben? Er kann übers Wasser gehen. Er heilt Blinde. Er weckt Tote auf. Er heilt Aussätzige. Er setzt Könige ein, er setzt Könige ab. Er setzt Politiker ein, er setzt Politiker ab, oder? Glauben wir das auch? Und er hat die Macht, die Herzen der Politiker zu lenken, wie er das will. Wie Wasserbecher, oder? Glauben wir das? Ja, warum schimpfen wir dann über unsere Politiker? Warum eigentlich? Gott ist allmächtig, ja? Gott ist allmächtig. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott allmächtig ist, machen wir uns keine Sorgen, ja? Dann haben wir keine Angst. Dann vertrauen wir wirklich dem Allmächtigen. Ich habe jetzt nur ein Beispiel rausgegriffen, um es einmal deutlich zu machen. Warum ist es denn so wichtig, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen? Dann werden die Schmerzen, die wir haben, und die Enttäuschungen, die wir durchleben, ein anderes Gewicht bekommen. Hast du Schmerzen? Also ich hatte auch schon Schmerzen. Aber wisst ihr, dass die seelischen Schmerzen viel schlimmer sind wie die körperlichen Schmerzen? Aber Gott ist doch allmächtig, oder? Er kann doch das wegnehmen. Manchmal nimmt das nicht weg. Kennt ihr das? Was für ein Gottesbild habe ich? Warum hadern wir eigentlich? Warum sind wir unzufrieden? Oh, hab ich so schwer. Gott ist allmächtig. Nur die Frage ist, was für eine Auswirkung hat es denn in meinem ganz persönlichen Leben, wenn ich weiß, Gott ist allmächtig? Wohin schauen wir denn? Wohin schauen wir in den Schwierigkeiten des Alltags? Je nachdem. Ich kann in diesem Moment auf die Umstände schauen. Oder ich kann auf die Menschen schauen, die mir das Leben schwer machen. Natürlich. Und ich kann auf mich schauen. Hilft das? Oder ich kann auf den Allmächtigen schauen. Ja, hilft das auch? Der König David, der hat auch so manche Situationen durchlebt. Und er war der von Gott eingesetzte König. Und dann wird er von seinem eigenen Sohn vom Thron gestoßen. Es war gar nicht einfach, oder? Und dann flieht er in die Wüste Judäa. Und da gab es einen Brunnen nach dem anderen. und hatte wahrscheinlich auch ein paar Wasserträger dabei, die ihm die Gallonen mitgebracht haben. Wohin schaut David? Das ist ein Beispiel, nur ein einziges Beispiel. Schlagt mal auf, Psalm 63. Wohin schaut David in diesem Moment, wo er von seinem Sohn vom Thron gestoßen wurde und wo er in dieser Wüste Judäa war? Wohin schaut er denn? Er musste fliehen vor seinem Sohn. Was für eine Blickrichtung hatte David in diesem Moment? O Gott, du bist mein Gott. Frühe suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch machtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Für was bittet eigentlich David? Herr, du hast doch genau gesehen, was mein Sohn getan hat, oder? Strafe ihn, richte ihn. Lest er das hier? Aber der ist doch schuld. Richtig, der ist schuld. Der hat mir doch Unrecht. Ja, stimmt. Was macht David? Nach was dürstet David? Nach was hat er Durst? Nach Wasser, der ist doch in der Wüste, oder? Nach was hast du gerade Durst? Deine Macht und deine Herrlichkeit sehen zu dürfen. So wie im Heiligtum. Merken wir? Die Auswirkung, wenn ich meine Augen auf Gott richte. Wenn mein Verlangen nach ihm auf ihn gerichtet ist. Nochmal, die Realität ist doch, dass wir alle miteinander, wir sind doch alle im Grunde gleich. Wenn es uns schlecht geht, dann richten wir so oft die Augen eben nicht auf den allmächtigen Gott, auf einen liebenden Gott, auf einen herrlichen Gott, dass ich deine Macht und deine Herrlichkeit sehen darf. Das ist es. Das hilft. Und jetzt noch einmal, wie groß ist denn meine Sehnsucht, seine Herrlichkeit sehen zu wollen? Ganz unabhängig von den Umständen, in denen ich gerade lebe. Wir können das doch nicht vermeiden, dass andere mir Unrecht tun. Das kann ich nicht vermeiden. Das kommt sogar so oft von Gott. Dass es stürmt in meinem Leben, dass es tobt in meinem Leben, dass alle Wolken finster sind, das kann ich doch nicht vermeiden. Wie soll ich denn das machen? Wie oft werde ich von Glaubensgeschwistern bitter enttäuscht? Von meinem eigenen Ehepartner vielleicht enttäuscht, von den Kindern enttäuscht? Von den Umständen meines Lebens enttäuscht? Das kann ich doch überhaupt nicht vermeiden. Nur die Frage ist, dass ich deine Macht und deine Heiligkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Stiftshütte damals. Und die Stiftshütte bedeutet, im Heiligtum sehe ich nur Christus allein. Jeder Gegenstand im Heiligtum spricht nur von Jesus Christus. Brauchen wir mehr? Wurdest du schon mal falsch beschuldigt? Ja, natürlich. Und jetzt? Können wir nachts nicht schlafen, gell? Wie viele werden dann bitter? Wie viele hadern dann mit ihrem Leben? Und es ist wirklich bitter, wenn man manchmal sich völlig einsam fühlt. Gestern Abend haben wir dieses Lied gesungen. Und wenn niemand mit mir geht, ich bin entschieden zu folgen Jesu. Wenn niemand mit mir geht, Einsamkeit ist ein Thema geworden, nicht nur in der Welt, auch unter Christen. Wie geht es mir dann? Was hindert mich, diesen Wunsch im Herzen zu haben, lass mich deine Herrlichkeit sehen? In unserem Glaubensleben haben wir etwas bekommen, nicht nur den Heiligen Geist, wir haben nicht nur den Retter, sondern er hat uns auch sein Wort hinterlassen. Und dieses Wort hat ein ganz klares, eindeutiges Ziel, auf Christus hinzuweisen. Von 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 bis Offenbarung 22 hat dieses Buch ein Ziel, deine Augen auf Christus zu richten. Und der Heilige Geist hat eine Aufgabe, Jesus Christus zu verherrlichen. Brauchen wir noch mehr? Brauchen wir mehr? Aber wie viel Routine, darüber habe ich gestern gesprochen, wie viel Oberflächlichkeit ist immer wieder in meinem Leben. Und das ist normal. Es ist nur die Frage, ob ich den Wunsch habe, die Sehnsucht habe, ihn besser kennenzulernen. Und dazu brauche ich das Wort Gottes. Und dazu hat er uns den Geist Gottes gegeben. An was hat Gott wohlgefallen? Es gibt einige Dinge, an denen Gott wohlgefallen hat. Und ich lese jetzt die wichtigste. Hosea Kapitel 6, Vers 6. Im Vers 3 haben wir schon gelesen, so lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Im Vers 6 steht, denn an Liebe habe ich wohlgefallen. Und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als am Brandopfer. Und wir wissen, Brandopfer ist die Hingabe, ein Bild auf die Hingabe. Gott hat mehr Wohlgefallen an Liebe und an Gotteserkenntnis wie an dem, was ich tue. Gott hat mehr Wohlgefallen daran, dass ich Gemeinschaft mit dem Herrn habe, wie an meinem Dienst. Ob er praktisch oder geistig ist, das spielt gar keine Rolle. Ja, ist der Dienst nicht wichtig, den ich jetzt tue? Ja, natürlich ist er wichtig. Und wenn jemand Kinderstunde macht, ist das enorm wichtig. Und wenn jemand einen Chor singt oder ganz praktisch ein Mittagessen zubereitet für andere, ist das alles wichtig. Aber es gibt etwas Wichtigeres. Darum geht's. Die Liebe zum Herrn sieht man daran, wie sehr mich nach ihm verlangt, wie sehr es mich sehnt, Gemeinschaft mit ihm zu haben, bevor ich etwas tue. Und ich kann mich an Jahre erinnern, wo ich jeden Tag das Wort Gottes weitergegeben habe. Jeden Tag. Und ich hatte die Gemeinschaft mit dem Herrn verloren. Das geht doch gar nicht, oder? Ich habe morgens die Bibel gelesen für das Thema abends. Ich habe mich morgens in der stillen Zeit vorbereitet für abends, bis ich leer war. Völlig leer. Wie war das bei Maria und Martha? Die Martha hat dem Herrn gedient, oder? Das ist gut. Die Maria saß zu Füßen Jesu. Was sagt der Herr? Maria hat das gute Teil gewählt. Ja, aber ist doch wichtig, am Tisch zu dienen, oder? Natürlich. Aber es gibt Zeiten, wo wir zuerst einmal zu seinen Füßen sitzen, um zuzuhören. Ja, wie könnte man das formulieren mit Maria und Martha? Martha war aufgabenorientiert und Maria war beziehungsorientiert. Zuerst die Beziehung. Zuerst ihm zuhören. Zuerst mit ihm reden, bevor wir mit Menschen reden. Denn wenn wir das vernachlässigen, werden wir leer. Dann haben wir nichts mehr zu geben. Sind wir nicht Reben am Weinstock? Trenn doch mal die Rebe vom Weinstock. Was wird denn daraus? Deshalb ist doch die Aufforderung da. Bleibet in mir, ich bleibe in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Frucht entsteht dadurch, dass ich in der Beziehung bin mit Christus und der Geist Gottes wirkt. Deshalb brauchen wir die Stille. Und deshalb finde ich unseren Vers an der Wand, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin, so wichtig, das ist so wichtig. Damit wir da wieder neu erfrischt werden, neu getränkt werden, neu gestärkt werden, neu mit Vollmacht ausgerüstet werden, dass wir den anderen dienen können, praktisch oder geistlich. Der Heinrich hat eben den Vers oder die Aussage zitiert, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wie du bist. 100% richtig. Und genau das finden wir im Wort Gottes. Er hat ja das schon kurz zitiert. Wir lesen es jetzt einmal, 2. Mose, Kapitel 34. 2. Mose, Kapitel 34. Vers 29. Als nun Mose von Berg Sinai hinabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte. Warum? Weil er mit ihm geredet hatte. Mose strahlte etwas aus, weil er, ja wer denn? Herr Gott, mit ihm geredet hatte. Wieso strahlte er? Weil Gott mit ihm geredet hatte. Kapitel 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. War das bei dir heute Morgen auch so? War das bei mir auch so heute Morgen? Konnte Gott mit mir reden, von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund mit einem Freund redet. Und dann strahlen wir etwas aus. Das können wir ja gar nicht vermeiden. Und das war die Stelle dann im 2. Korintherbrief. Trotzdem ist die Frage, wie groß ist denn meine Sehnsucht, ihn reden zu hören? Wie sehr bin ich denn bereit, stille zu werden, damit er reden kann? Einige von euch wissen, ich bin ja viele Jahre schon hierher gekommen und ich habe mir immer wieder Zeiten genommen, wo ich so 2-3 Tage für mich allein war. Ja, warum eigentlich? Warum? Damit endlich alles mal wieder rauskommt aus dem Kopf und aus dem Herzen, damit ich seine Stimme mal wieder hören kann. Natürlich habe ich meine Bibel gelesen. Aber habe ich auch verstanden, was ich gelesen habe? Ist es in mich eingedrungen, was ich gelesen habe? Das ist doch die Frage. Und das, was er in mich hineinsetzt, hineinpflanzt, das strahlt dann aus meinem Leben heraus. Das, was innen drin ist, strahlt aus. Und ich habe gestern Abend betont, wie wichtig es ist, der Vater im Himmel hat ein Ziel mit den wiedergeborenen Christen, dass jeder einzelne von uns das Wesen Jesu Christi widerspiegelt. Darum geht es. Und was ist jetzt dafür wichtig? Das eine, Gott hat sich geoffenbart. Und jetzt sollte mein Wunsch kommen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dass ich dafür bete. Bete, dass der Herr an mir wirkt. Und deshalb die Bereitschaft mitbringe, immer wieder das Wort Gottes zu lesen. Und ich behaupte, es geht nicht um die Menge, wie viel wir lesen, sondern in der Art und Weise, wie wir lesen, mit welcher Sehnsucht wir das lesen, mit welchem Wunsch wir das lesen. 2. Mose 34. Vers 1, und der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg hin gesehen werde. Lass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hin weiden. Und Mose hebt sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren, und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Das ist stille Zeit. Aber wisst ihr, was vorausgeht? Ja, vorausgeht, dass das Volk Israel ein goldenes Kalb gemacht hat, einen Götzen angebetet hat. Das sind die Götter, die uns aus Ägypten geführt haben. Unfassbar, oder? Und Gott wollte dieses Volk vernichten. War das eine schwierige Situation für Mose, der sich so lange geweigert hat, den Willen Gottes zu tun? Und jetzt tut das endlich und guck mal, was dabei rausgekommen ist. Was habe ich jetzt eigentlich davon? Jetzt willst du das Volk vernichten. Was macht Mose dann? Er betet. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt Gott, haue dir zwei steinerne Tafeln, wie die ersten waren, damit ich meine Worte darauf schreibe. Was möchte Gott tun? Mose hat den Wunsch, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt er, komm, steig mal auf den Berg. Hau dir zwei Steine in die Tafeln. Und dann werde ich meine Worte auf die Tafeln schreiben. Er ruft auch dich. Wenn du wirklich die Sehnsucht hast, lass mich deine Herrlichkeit sehen, ruft er dich, um seine Worte nicht mehr auf steinernen Tafeln zu schreiben, sondern in dein Herz hineinzuschreiben. Dann wird er seine Worte in dein Herz schreiben. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg steigst und dort zu mir trittst. Merken wir was? Es geht darum, dass Gott seine Worte in dein Herz schreiben will, und es geht darum, dass er sagt, tritt her zu mir. Es geht um eine ganz persönliche Begegnung zwischen ihm und mir. Steig auf den Berg. Für Mose hat das bedeutet, 7 bis 8 Stunden auf den Berg hochzusteigen, früh am Morgen. Zu ihm. Lass alles hinter dir. Nein, keinen Menschen nimm mit hoch. Was heißt denn das? Nimm keine Tiere mit. Lass alle Tiere weg. Wisst ihr, wie schwer das ist? Auf den Berg Sinai zu steigen, um zu ihm zu kommen, damit er seine Worte in dein Herz schreiben kann. Wisst ihr, wie es manchmal ist morgens? Dann machen wir das morgens. Ja, ganz schwer wird es, wenn es erst während des Tages ist. Wenn es am Abend des Tages ist, dann wird es fast unfassbar schwer. Dann habe ich so viel erlebt, da ist mein Herz so voll, meine Gedanken so beschäftigt. Wie soll ich denn da noch zu ihm kommen? Wirklich zu ihm. Deshalb mache es früh am Morgen. Und schon da ist es schwer, nicht daran zu denken, oh, wenn ich jetzt nachher runterkomme, ich hatte nämlich 2 Stockwerke, da muss ich meiner Frau unbedingt noch was sagen. Schon bin ich abgelenkt. Kennt ihr das? Wie oft nehmen wir da mit hoch die Arbeit des Alltags? Die Hausfrau, wo die Wäsche vor sich hat oder die Kinder in die Schule bringen und so weiter. Merken wir was? Früh am Morgen zu ihm, weil er seine Worte in dein Herz schreiben will. Wie schwer ist es, die Bibel aufzuschlagen und an nichts anderes zu denken? Legt euch bitte einen Zettel nebendran. Und wenn ein Gedanke kommt, schreibt ihn auf, damit er zu deinem Herzen sprechen kann. Und das ist unfassbar schwer. Genau das will der Feind verhindern. Denn wenn wir so die Bibel lesen, lass mich deine Herrlichkeit sehen, dann wirkt der Geist Gottes. Und dann liest du vielleicht einen Abschnitt völlig neu. Dann fängst du plötzlich wieder an zu staunen darüber, was er für dich getan hat, wie er ist. Mose tat es. Er stieg morgens früh auf den Berg. Er hat die 2 Steinentafeln mitgenommen. Und was war dann die Folge daraus? Was war die Folge? Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm, eine ganz persönliche Begegnung, rief den Namen des Herrn aus und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Er offenbart sich ihm, ganz persönlich, dem Mose hat er sich geoffenbart. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis zum 3. und 4. Glied. Das ist stille Zeit. Gott offenbart sich in seinem Wesen. Genau das brauchen wir. Genau das wird unser Leben verändern. Was macht Mose, nachdem Gott sich ihm geoffenbart hat, in seinem Wesen? Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betet an. Genau das ist es. Wenn wir zu ihm kommen, mit dieser Herzenshaltung, egal wie meine Lebensumstände sind, egal wo ich drinstecke, wenn ich diesen Wunsch habe, lass mich deine Herrlichkeit sehen, wird Gott zu meinem Herzen sprechen. Dann wird er sich offenbaren und dann wird es unvermeidbar sein, dass wir niederfallen und ihn anbeten, weil er sich geoffenbart hat in seinem Wesen. Und er sprach, o Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns als dein Eigentum. Sind wir nicht auch unter einem halsstarrigen Volk? Herr, sei in unserer Mitte, vergib uns unsere Schuld. Das sind die Auswirkungen, das sind die absoluten Auswirkungen, wenn sich Gott in meinem Leben offenbart. Wann war das zum letzten Mal bei mir und bei dir, dass sich Gott so geoffenbart hat? Schlagen wir mal kurz Lukas 24 auf. Lukas 24. Der Herr geht mit den Emmaus-Jüngern, die weggehen von Jerusalem, und sie erkennen ihn nicht. Und dann heißt es im Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Brennt es in unserem Herzen, wenn der Herr uns das Herz öffnet und wir erkennen etwas von ihm, werden wir dann zu Anbetern Gottes. Je größer und herrlicher Gott vor uns steht, umso mehr werden wir ihn ehren, umso mehr werden wir ihn anbeten, umso mehr werden wir ihn dienen, umso mehr werden wir ihn lieben. Aber wo ist denn unser Problem? Dass wir oft nicht stiller werden, nicht auf den Berg Sinai gehen, um früh am Morgen ihm zu begegnen. Wir wissen doch alle, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, oder? Werden wir Christen erkannt an unserer Freude, die wir haben? Werden wir Christen daran erkannt, dass wir Freude haben? Dass wir dankbar sind für alles? Ist aber unser Problem ist, wir sind so oft geistliche Touristen. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich habe ja vorhin ein Foto mitgebracht, gell? Die Touristen haben ja die Eigenschaft, ne? Da sehen sie ein schönes Motiv, klick, ne? Kennt ihr das? Das ist mal in Paris im Eiffelturm, klick, ne? Macht man doch so, oder? Sieht man Person, klick. Und dann geht's Leben weiter, ne? Wir sind so oft geistliche Touristen. Klick. Ein kleiner Impuls, ne? Sagt manche sogar heute, ne? Ich brauche einen kleinen Impuls am Morgen. Klick. Ich habe einen Vers gelesen und jetzt geht es in den Alltag, ne? Wisst ihr, was wir brauchen? Eine Langzeitbelichtung. Die brauchen wir. Eine Langzeitbelichtung. Dass unsere Herzen voll werden von dem Wesen Gottes. Das brauchen wir. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und der Heinrich hat vorhin schon diesen Vers gelesen, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. 2. Korinther 3, da steht es ganz genau, was im 2. Buch Mose steht. 2. Mose 34, 2. Korinther 3, Vers 18 ist die gleiche Aussage. Wir alle aber, und hier geht es gar nicht um die Ältesten der Gemeinde, um die Prediger, um die Missionare, um die Diakone. Da geht es um jeden einzelnen Christen. Jeder Einzelne ist hier gemeint. Wir alle aber. Und es ist unvermeidbar, was hier steht. Wir sind uns doch hoffentlich einig, dass kein einziger von uns sich selber verändern kann. Kann ich mir selber Freude schenken? Ich kann mal vornehmen, ich freue mich jetzt, weil Deutschland Weltmeister geworden ist, meinetwegen. Aber diese Freude, die in der Bibel gemeint ist, ist eine völlig andere. Der Mose hat auch nicht einen Lichtschalter eingeschaltet, ne, und hat er geleuchtet. Das kommt von ihm, von Gott. Und hier steht, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Unverhülltem Angesicht. Was verhüllt denn manchmal den Blick auf ihn? Das ist ganz einfach, ne? Oh nee, er hat keins drin. Normalerweise hat da ein Deckel drauf, oder? Also ich kann jetzt machen, was ich will. Wenn da ein Deckel drauf ist, dann kann ich 10-mal fotografieren, kommt nichts raus. Ne? Was verhüllt denn den Blick auf Christus? Ja, die Sünde zum Beispiel. Natürlich die Sünde. Wenn Sünde in meinem Leben ist, dann ist das Angesicht verhüllt. Dann kann ich unmöglich die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Aber meine Augen sind auch so oft auf Tausende von Dingen gerichtet, auf mich selbst, auf die Umstände, auf die Sorgen, auf die Nöte, auf die Ängste, aber auch auf die Schwierigkeiten, auf die Probleme, auf die Herrlichkeiten dieser Welt, auf das, was ich unbedingt will und so weiter. Nur wer mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschaut wie in einem Spiegel. Wir sehen den Herrn nicht mehr in Original vor uns. Wir haben nur, Gott sei Dank, nur das Wort Gottes. Wie in einem Spiegel. Hier können wir ihn kennenlernen. Hier können wir ihn sehen. Wenn die Augen frei sind, die geistigen Augen frei sind. Aber es gibt manchmal Momente, da ist man einfach nur unzufrieden. Warum, Herr? Warum eigentlich? Warum ist es so? Und schon ist ein Problem da. Schon da in diesem Moment kann ich nicht mehr die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Aber wenn wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt. Wir werden automatisch, unvermeidbar verwandelt. Wenn wir ihn sehen, wie er gelebt hat, wie er es gemacht hat, wenn wir sein Wesen bestaunen, wenn wir von seinem Werk erfüllt sind, werden wir anders sein wie vorher. Werden verwandeln in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Er macht es. Das ist seine Aufgabe. Und jetzt nochmal, wie sehr wünsche ich mir, wie sehr sehne ich mich danach, seine Herrlichkeit zu sehen. Bin ich bereit, früh am Morgen hinaufzusteigen zu ihm? Und will ich wirklich alles hinter mir lassen? Vor einigen Jahren war ich mal mit Geschwistern unterwegs, auf einer Reise. Dann wacht ein Ältester neben mir auf morgens. Das Erste, was er getan hat, das Smartphone in die Hand. Oh, ich habe 30 neue Nachrichten bekommen. Ich will das gar nicht verurteilend sagen. Aber wenn das mein erster Griff ist, wird es ganz enorm schwer, auf den Berg zu steigen und den Wunsch zu haben, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Oder? Genau das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Jeder Einzelne von uns. Im Grunde müssten wir ja alle den Herrn jeden Tag neu loben und preisen für das, was hier steht. Herr, nicht ich, du hast hier in diesem Wort versprochen, wenn ich meine Augen auf dich richte, dann wirst du durch deinen Geist mich verändern. Das macht unfassbar frei, oder? Ich muss doch gar nichts tun. Ah doch, ein bisschen muss schon was tun, gell? Das Wort Gottes aufschlagen, das geht nicht allein. Und beten, das geht auch nicht allein. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ist das ein eigenes Werk? Wie groß ist mein Verlangen, ihn besser kennenzulernen? Nicht nur einen kurzen Klick. Ich habe schon gar kein Foto mehr dabei. Klick. Langzeitbelichtung. Ja, wie lange denn? Ist unterschiedlich. Manchmal länger, manchmal weniger lang. Man könnte sagen, bis man satt wird. Bis man satt wird. Bin ich heute Morgen satt geworden? Bin ich heute Morgen satt geworden im Betrachten des Herrn Jesus Christus? Ist es mein tiefstes Verlangen, satt zu werden im Betrachten von seiner Herrlichkeit? Die auf ihn blicken, werden strahlen. Die werden etwas ausstrahlen. Das Erste, was ich in meinem Glaubensleben erlebt habe, nachdem ich wiedergeboren war, ich hatte noch nie die Bibel vorher gelesen, und ich war am Wochenende dort mit meiner Frau in einer Gemeinde, und dann montags war wieder Schule. Und ich gehe montags morgens in die Schule die Treppe hoch, und da kommt mein bester Freund die Treppe runter, bleibt da vor mir stehen und sagt, Wolfgang, was ist mit dir? Sag ich, warum, was soll mit mir sein? Sagt er, deine Augen strahlen. Was ist bei dir passiert? Das war ja vor 36 Jahren, ne? Aber da hat auch Gott etwas eingeschaltet, oder? Ein Licht eingeschaltet, die Augen leuchten. Leuchten sie heute auch noch? Ist die Frage, ne? Leuchten sie immer wieder? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ist nicht schwer. Nehmen wir das heute Abend mit, dass wir wirklich beginnen, regelmäßig dafür zu beten, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Damit er mich verändern kann. Damit durch mein Leben etwas ausstrahlen kann von ihm. Darum geht's. Komm zu mir. Aber lass alles andere hinter dir. Der Paulus, ich habe es gestern Abend gelesen, hat alles für Dreck geachtet. Alles für Kot, steht eigentlich im Original, gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi. Das ist das Wichtigste. Amen. Lasst uns noch beten.